SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Vanja Weingart. Immer am 27. Januar wird weltweit der Opfer des Holocaust gedacht. Denn am 27.01.1945, heute vor 80 Jahren, ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Dort findet die zentrale Feier am Nachmittag statt. Am Vormittag gab es eine Gedenkveranstaltung in der Neuen Synagoge in Mainz und in Baden-Württemberg eine Gedenkstunde im Landtag. Landtagspräsidentin Arras sagte in ihrer Rede:
Schauen wir in Deutschland nicht teilnahmslos zu, wie das Erbe der Wahrheit verdreht, verzerrt, verbogen wird. Wie man dreiste Desinformation und dumpfe Demagogie als Meinungsfreiheit verkauft, ja, Meinungsfreiheit sogar als Kampfbegriff nutzt. Wie man diejenigen in Verruf bringt, die vor der Gefahr warnen. Schauen wir nicht zu, wie die Demokratieverachtung und Menschenfeindlichkeit weiter einsickert in unsere Gesellschaft. Es muss jeder und jedem bewusst sein, wer Demokratiefeinde stärkt, wer Rechtsextreme wählt, bringt Menschen in Gefahr. Nachbarn, Freunde, Kollegen, Mitschüler.
Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Arras. Der Bundestag in Berlin wird am kommenden Mittwoch mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und in Auschwitz findet heute Nachmittag eine Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung statt. Unter anderem nehmen Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier teil. Martin Polanski berichtet.
Reden von Steinmeier oder Bundeskanzler Scholz sind nicht geplant. Bei der Gedenkveranstaltung stehen traditionell die Holocaust-Überlebenden im Zentrum. Aus dem Bundespräsidialamt heißt es, es sei eine Besonderheit dieses Gedenkens, dass es eines der letzten mit Überlebenden sein werde. Zur deutschen Delegation gehören auch Vizekanzler Habeck, die stellvertretende Bundestagspräsidentin Pau und Bundesratspräsidentin Rehlinger. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster wird am Gedenken teilnehmen. Er hat dazu aufgerufen, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten. So brauche es Initiativen, um Besuche in Auschwitz und anderen Orten der Shoah zu ermöglichen und zu unterstützen, sagte Schuster im Vorfeld des 80. Jahrestages.
Zeitzeugen des Holocaust. Sie haben in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel in Schulen mit Kindern und Jugendlichen über ihre Erfahrungen und über die Verbrechen der Nazis gesprochen. Was passiert, wenn keine Zeitzeugen mehr berichten können? Dann gibt es andere Wege, sagt Heike Radwan, Professorin am Tübinger Institut für Rechtsextremismusforschung im SWR aktuell Interview.
Wir haben uns seit vielen Jahren ja genau darauf vorbereitet. Was oft vergessen wird, die Kinder und die Enkel der Verfolgten sind bereit, die Erfahrungen ihrer Eltern, ihrer Angehörigen sehr konkret zu vermitteln. Und es gibt Videomaterialien beispielsweise, es gibt viele neue Methoden, wo ich mich über biografische Auseinandersetzungen tatsächlich dem annähern kann, mich einer Person zuwenden kann, aus mehreren Perspektiven. Wie hat das damals konkret ausgesehen? Was ist da passiert? Man hat ganz verschiedene Zugänge, um das nachvollziehbar zu machen, was den Holocaust ausgemacht hat.
Sagt Heike Radwan, Professorin am Tübinger Institut für Rechtsextremismusforschung. War es wieder Sabotage an einem Unterseekabel in der Ostsee? Zumindest besteht der Verdacht. Ein Kabel zwischen Schweden und Lettland ist beschädigt worden, höchstwahrscheinlich durch Fremdeinwirkung, heißt es von der lettischen Regierung. Ein Schiff wurde beschlagnahmt, berichtet Sophie Donges.
Das mutmaßlich verdächtige Schiff liegt verankert vor Karlskrona, einer Stadt im Südwesten Schwedens. Die Staatsanwaltschaft hat eine Voruntersuchung wegen schwerer Sabotage eingeleitet. Ermittler sind bereits gestern noch in der Dunkelheit an Bord des Schiffes gegangen, berichten schwedische Medien. Die unter maltesischer Flagge fahrende Väsen steht im Verdacht, für den Schaden an einem Glasfaserkabel verantwortlich zu sein. Der Schaden entstand in der Nacht zu Sonntag in schwedischen Gewässern. Jetzt müsse man die Ermittlungen abwarten, sagte Schwedens Justizminister Strömmer. Erst vor einem Monat wurde ein Stromkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt. Auch in diesem Fall wurde ein verdächtiges Schiff festgesetzt. Die Ermittlungen in Finnland sind noch nicht abgeschlossen. Mitte Januar hatten die NATO-Ostsee-Anrainer verkündet, dass sie gemeinsam die Präsenz in der Ostsee ausbauen werden, um kritische Infrastruktur besser zu schützen.
Zu viele Fremdwörter, zu lange Sätze. Die Wahlprogramme der Parteien sind auch in diesem Bundestagswahlkampf oft unverständlich und einfach zu kompliziert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Hohenheim. Philipp Brust berichtet.
Keins der Wahlprogramme ist wirklich gut verständlich. Die Untersuchung der Uni Hohenheim zeigt, alle Parteien benutzen zu komplexe und abstrakte Formulierungen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Wahlprogramme anhand verschiedener Kriterien bewertet und zur Vergleichbarkeit eine Skala angelegt. Am schlechtesten schneidet das Programm der AfD ab. Es erreicht nur 5,1 Punkte von maximal 20 möglichen Punkten. Den besten Wert erreicht das Wahlprogramm von CDU und CSU mit 10,5 Punkten. Aber auch dieses Wahlprogramm ist weit entfernt von der vollen Punktzahl. Die meisten Fremdwörter benutzt die FDP in ihrem Wahlprogramm. Das BSW hat die längsten und die meisten Schachtelsätze. Das mit Abstand längste Wahlprogramm kommt von den Grünen. Außerdem wurde untersucht, wie viele populistische Begriffe in den Wahlprogrammen auftauchen. Hier fallen vor allem AfD und BSW auf.
Fokus Südwest.
Es ist Wahlkampf und da positionieren sich nicht nur die Parteien, sondern auch Unternehmen. So wie der Sägenhersteller Stiel aus Waiblingen, der hat der Politik jetzt ein Ultimatum gestellt und erfordert Standortreformen. Ansonsten droht das Unternehmen, im Ausland zu investieren. SWR-Reporterin Dorina Blau.
Gestiegene Baukosten, viel Bürokratie und hohe Arbeitskosten. Der deutsche Standort habe massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Man müsse in Deutschland dringend umdrehen, kritisiert Aufsichtsratschef Nicolas Stiel gegenüber der Zeitung Augsburger Allgemeine. Wenn die Standortbedingungen unter der neuen Regierung besser würden, sei man bereit, eine neue Fertigung in der Region aufzubauen, so Stiel weiter. Die Politik habe bis zum Jahr 2030 Zeit. Ansonsten erwägt das Unternehmen, im Ausland zu investieren. Nicolas Stiel hatte in der Vergangenheit mehrfach die Schweiz als Standort ins Spiel gebracht. Das Unternehmen produziert dort seit rund 50 Jahren Sägeketten. Geplant war eigentlich ein neues Werk in Ludwigsburg.
In Karlsruhe und Baden-Baden fallen morgen voraussichtlich viele städtische Busse aus. Die Gewerkschaft Verdi hat so Warnstreiks aufgerufen. Matthias Zurawski.
Mit Beginn der Frühschicht werden die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Baden-Baden und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe bestreikt. Laut Gewerkschaft beschränkt sich der Streikaufruf auf Busse. Der Straßenbahn- und S-Bahn-Verkehr ist zunächst nicht betroffen. Gleichzeitig streiken erneut Fahrerinnen und Fahrer im privaten Omnibusgewerbe. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordert Verdi in der neuen Tarifrunde 8% mehr Geld, im privaten Busgewerbe 9% mehr. Hier werden die Verhandlungen am kommenden Freitag fortgesetzt.
Und für Mittwoch hat Verdi zu Warnstreik in Geislingen, Leinfelden, Echterdingen und Filderstadt aufgerufen. Man sieht sie vor Fußgängerzonen und rund um Veranstaltungen im Freien, Betonblöcke oder Stahlpoller, die die Straßen dann dauerhaft oder zeitweise absperren. Sie sollen Autos abhalten und auch vor möglichen Anschlägen schützen. In der Mainzer Innenstadt werden ab heute weitere sogenannte Schutzelemente aus Stahl eingebaut. SWR-Reporter Markus Volland.
Aktuell werden an der Fischtor- und der Kartäuserstraße in Mainz Schutzpoller eingebaut. Die Stadt hat aber noch weitere Standorte ausgemacht, die geschützt werden sollen. Deshalb kommt nun auch noch die Schusterstraße hinzu. Diese Poller sorgten nicht nur für mehr Sicherheit, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sie sollen auch dazu beitragen, dass in diesem Bereich weniger Verkehr unterwegs ist und so die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner gesteigert werden kann. Die Poller sind so stabil im Boden verankert, dass sie im Fall eines Anschlags sogar Lkw stoppen können.
Und dann war da noch.
Im Garten, vom Balkon aus oder im Park, zehntausende Menschen haben eine Stunde lang Vögel gezählt und bei der Stunde der Wintervögel mitgemacht. Das ist eine Aktion des Naturschutzbund NABU. Das Ergebnis für den Südwesten: am meisten gesichtet wurden Haus- und Feldsperling, Kohl- und Blaumeise, Star und Amsel. Doch die Tendenz geht nach unten, berichtet Janina Schreiber.
Sowohl Amseln als auch beide Spatzenarten, Haus- und Feldsperling, sind im Südwesten seltener gesichtet worden. Für den Rückgang der Amseln könnte laut NABU das Usutu-Virus verantwortlich sein. Generell fehle es aber auch an Unterschlupf für Gartenvögel. Der Haussperling sei zum Beispiel auf Nischen und Spalten angewiesen. Plätze, die oft verschlossen würden, wenn ein Haus saniert wird. Deutlich häufiger wurden diesmal Bergfinken und Kernbeißer gesichtet. Diese Vögel sind laut NABU gerne in Gruppen unterwegs und tanken Energie an Futterstellen, wo sie gut gezählt werden können. Im Südwesten haben laut NABU-Landesverband mehr als 20.000 Menschen eine Stunde lang in Garten, Parks oder auf dem Balkon Vögel gezählt. Deutschlandweit waren es mehr als 120.000 Menschen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.